herzlich willkommen zu unserer Reihe Rechtsfragen, dem Forschungspodcast des Fachbereichs Rechtswissenschaft. Mein Name ist Felix Schott und in dieser Reihe spreche ich mit den Professorinnen und Professoren des Fachbereichs über ihre aktuellen Forschungsthemen und Projekte. Nachdem wir uns jetzt in der letzten Folge mit der arbeitsrechtlichen Forschung des Promotionskollegs Gerechtigkeit durch Tarifvertrag befasst hatten und Professor Rödel uns da Auskunft gegeben hat, wenden wir uns heute erstmals dem öffentlichen Recht zu und nehmen da auch gleich eine internationale Perspektive ein. Professorin Heike Krieger wird uns einen Einblick geben in die völkerrechtliche Forschung der Kollegforschungsgruppe The International Rule of Law, Rise or Decline, deren Sprecherin sie ist. Ja, herzlich willkommen im Podcast, Frau Krieger, schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Bevor wir loslegen, möchte ich Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch kurz vorstellen. Sie sind seit 2006 hier im Fachbereich Professorin für öffentliches Recht und Völkerrecht und Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im allgemeinen Völkerrecht, dem humanitären Völkerrecht und dem Menschenrechtsschutz. Sie waren von 2007 bis 2014 zudem Richterin am Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin und von 2014 bis 2020 dann Mitglied des Wissenschaftsrates. Und seit 2015 sind Sie, wie eben schon kurz erwähnt, aktiv in der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Kollegforschungsgruppe The International Rule of Law, Rise or Decline, über deren Arbeit wir jetzt eben sprechen möchten. Ja, in der letzten Folge mit Professor Rödel sind wir schon darauf eingegangen, was ein Promotionskolleg ist und wie die Arbeit dort abläuft. Vielleicht könnten Sie uns zu Beginn mal mitnehmen, was jetzt eine Kollegforschungsgruppe eigentlich als Forschungsformat ausmacht und mit wem Sie da konkret zusammenarbeiten.
Ja, sehr gerne. Eine Kollegforschungsgruppe kann man sich vorstellen wie ein Institut auf Zeit. Wissenschaftler in unterschiedlichen Karrierestufen forschen gemeinsam im Unterschied zu einem Institut, sogar zu einem konkreten Thema, tauschen sich darüber aus. Unser Thema, der Wandel der internationalen Ordnung im Lichte geopolitischer und anderer Verschiebungen, ist ein Thema, das viele und unterschiedliche Perspektiven benötigt, um es gut erfassen zu können. Und dafür ist so eine Kollegforschungsgruppe ein prima Rahmen, weil wir zum einen in der Zusammenarbeit mit mehreren Professuren hier im Berliner Potsdam Raum sind, also mit der HU Berlin und im Moment Andrew Hurrell aus der Universität Oxford, mit der Universität Potsdam und dem Kollegen Andreas Zimmermann. Und wir können uns eben auch einladen, Gäste aus aller Welt, Völkerrechtler, aber auch in interdisziplinärer Hinsicht Politikwissenschaftler. Die Kollegforschungsgruppe arbeitet interdisziplinär, vor allem mit den Politikwissenschaften, aber auch mit der praktischen Philosophie. Und darüber hinaus sind wir aber sozusagen auch über die Generationen verteilt. Also wir haben auch viele Doktoranden, jüngere Kollegen, Postdocs, sowohl aus Deutschland als eben auch, ja, wirklich über die Zeit, kann man sagen, aus aller Welt.
Das klingt schon mal sehr spannend. Sie haben gerade auch schon angesprochen, es geht darum, einen globalen Wandel auch zu betrachten. Bevor wir vielleicht dazu kommen, gerade für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht noch nicht so die völkerrechtlichen Vorkenntnisse haben, würde ich Sie ganz gerne bitten, so ein bisschen uns zu schildern, wie eigentlich die Völkerrechtsordnung sich herausgebildet hat, so seit dem Zweiten Weltkrieg, was sie also jetzt gerade ausmacht, was so Kernpfeiler vielleicht sind.
Ja, die Völkerrechtsordnung hat einen wirklich paradigmatischen Wandel 1945 durchlebt, nicht zuletzt in Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg, aber auch auf Kolonialisierung und dann die folgende Dekolonisierung hat sich ein System herausgebildet, das eben um die Vereinten Nationen herum gruppiert ist und durch einen Prozess zunehmender Verrechtlichung und Institutionalisierung gekennzeichnet ist. Also heute haben Sie praktisch keinen Bereich mehr in den internationalen Beziehungen, der nicht völkerrechtlich geregelt wäre. Viele Bereiche auch des Innerstaatlichen sind jedenfalls auch durch völkerrechtliche Regelungen beeinflusst. Völkerrecht bildet, so hat das Tomuschat mal formuliert, eine soziale Blaupause auch für zukünftige Entwicklungen. Und das alles begleitet auch mit einer Institutionalisierung durch internationale Organisationen, aber auch eben durch internationale Gerichte, vom Internationalen Gerichtshof Gerichtshof in Den Haag über den Internationalen Strafgerichtshof bis zu verschiedenen Formen von Seegerichten beispielsweise. Und eine der markantesten Entwicklungen vielleicht ist auch der Schritt dahin, das Individuum als Völkerrechtssubjekt anzuerkennen und mit den Menschenrechten dem Individuum auch ein Instrument zu geben, ja sogar gerichtlich oder quasi gerichtlich diese Menschenrechte international durchzusetzen.
Also wir sehen, es hat sich einiges getan. Sie haben das Stichwort Verrechtlichung auch erwähnt. Vielleicht können wir noch mal kurz herausarbeiten, was jetzt eigentlich genau die völkerrechtlichen Rechtsquellen sind. Also woher kommt Völkerrecht?
Völkerrecht ist gesetzt von den Staaten und das charakterisiert das Völkerrecht auch trotz aller modernen Entwicklungen immer noch. Es ist vor allem ein Staatenrecht und es kommt vor allem aus den zwischen Staaten geschlossenen Verträgen. Das hat also immer ein voluntatives Element. Die Staaten müssen sich an dieses Recht auch binden wollen, müssen diese Verpflichtungen eingehen. Neben den Verträgen haben wir Völkergewohnheitsrecht, das sich aus Staatenpraxis und einer Rechtsüberzeugung zusammensetzt. Also auch hier wieder die Notwendigkeit der staatlichen Zustimmung. Und dann noch auf so einer etwas abstrakteren Ebene gibt es auch allgemeine Prinzipien, die man auch deduktiv, also durch Auslegung ermitteln kann, aber auch die sind letzten Endes an staatlicher Praxis oder auch staatlichem Willen orientiert.
Vielen Dank. Dann wenden wir uns tatsächlich mal dem Wandel zu jetzt. Was sind denn vielleicht aus Ihrer Sicht so zentrale Entwicklungsschritte in den letzten Jahrzehnten, die diesen Wandel ausmachen? Also was hat sich da eigentlich gewandelt?
Zunächst hat sich, und das ist auch Ausgangspunkt unserer Beobachtung gewesen und unseres Interesses an dem Thema, man kann sehr deutlich beobachten, dass sich die Struktur der internationalen politischen Ordnung ändert. Die USA waren nach dem Ende des Kalten Krieges bis in die 2000er Jahre hinein Single Superpower, der alleinige Hegemon, der die Weltordnung bestimmt hat und mit der Weltordnung auch einen erheblichen Einfluss auf die Rechtsetzung und auf die Auslegung und die Wahrnehmung des Völkerrechts ausgeübt hat. Diese Rolle hat sich langsam aber beständig gewandelt. Einerseits haben die USA sich selber aus manchen ihrer Weltpolizeifunktionen hinausgenommen. Zum anderen hat sich über die Zeit eine immer größere Kritik und immer größerer Widerstand auch gegen diese Rolle der USA formuliert und man hat ja den Eindruck, dass die Großmacht USA, aber auch andere mögliche Großmächte sich in vielen Punkten auch aus so einer Rolle der Konfliktlösung herausgezogen haben. Dadurch haben wir immer mehr Unordnung, wenn man so will, an manchen Stellen Konflikte können keiner Lösung zugeführt werden, weil es irgendwie auch keine Macht gibt, die diese Rolle übernehmen würde. Zugleich sehen wir andere Akteure, die in ihren Machtpositionen aufsteigen, die an Macht dazugewinnen und sich auch den USA durchaus entgegenstellen. China ist das deutlichste Beispiel dafür als eine Großmacht, die eben zum einen einen politischen Anspruch nun formuliert, aber diesen politischen Anspruch auch mit einem Anspruch begleitet, das Recht zu gestalten. Mhm. Also noch vor 10, 15 Jahren hat man von China als einem Norm-Taker gesprochen, einem Staat, der die völkerrechtlichen Normen akzeptiert, befolgt, damit umgeht. Jetzt redet man eher von einem Norm-Maker, also von einer Großmacht, die eben auch die völkerrechtlichen Normsetzungsprozesse gestalten will. Mhm. Außerdem hat sich Macht generell diversifiziert. Also es gibt eben überhaupt sehr viel mehr Akteure mit politischem Willen zu handeln und auch mit der politischen Fähigkeit zu handeln, sodass manche Politologen auch von einer multiplexen Weltordnung sprechen. Nicht nur multipolar, weil es mehrere hegemoniale Mächte gibt, sondern sogar multiplex, weil es eben auch nichtstaatliche Akteure gibt, die einen erheblichen Einfluss auch auf völkerrechtliche Rechtsetzungsprozesse ausüben.
Okay, das heißt, man kann sich ja vorstellen, dass in so einer neuen Ausgangslage auch ganz unterschiedliche Verständnisse dessen herrschen, was jetzt Völkerrecht eigentlich bewirken soll oder was damit verbunden ist. Also inwiefern spielt das auch eine Rolle, dass da sehr unterschiedliche Verständnisse vielleicht herrschen?
Das ist, glaube ich, im Moment eine der Grundherausforderungen für die Völkerrechtsordnung. Ordnung, dass sich Interpretationen verschieben und sehr viele unterschiedliche Sichtweisen an das Völkerrecht herangetragen werden. Diese Verschiebung der Machtverhältnisse ist so ein bisschen ein Test für die Frage, inwieweit das Recht von der Macht abhängig ist und wie sich überhaupt dieses Verhältnis von Macht und Recht gestaltet und wie sehr Völkerrecht in seiner Interpretation von der Großmachtstellung bestimmter Staaten abhängig ist. Und dafür gibt es auch gewisse Indizien. Wir sprechen in den Politikwissenschaften ja auch von der liberalen Weltordnung, die jetzt an ihr Ende gelangt. Und dahinter steckt die Idee, dass die USA eben auch das Völkerrecht massiv beeinflusst haben in Auslegung, Anwendung und Sichtweise. Das hat zumindest auch in den 90er Jahren ja durchaus auch zu diesem Aufstieg des Völkerrechts beigetragen, zu diesen noch weiter ausgreifenden Verrechtlichungs- und Institutionalisierungsprozessen. Es hat aber auch dazu geführt, dass gerade im globalen Norden die Widerstände vielleicht nicht so gesehen worden sind und nicht so das Augenmerk darauf gerichtet worden ist, dass viele der völkerrechtlichen Interpretationen, die die USA und der Westen vorgebracht haben, gar nicht konsentiert waren. Mhm. Und vor dieser Frage stehen wir jetzt, wenn China sich in Rechtssetzungsprozesse eben jetzt in anderer Form einbringt, kommen wir an einen Punkt, wo die Auslegung völkerrechtlicher Normen keinen Konsens mehr findet, wo wir keine gemeinsame Sprache und keine gemeinsamen Begrifflichkeiten mehr finden. Wenn das der Fall ist, dass jeder sozusagen seine eigenen Verständnisse innerstaatlichen Werte in einer Weise formuliert und ins Völkerrecht hineinbringt, dass kein Konsens mehr gefunden wird, dann wäre das eine ganz grundsätzliche Herausforderung für die Völkerrechtsordnung. Ein Beispiel, wo sich das vorsichtig vielleicht abzeichnet, sind die zwei sogenannten Win-Win-Resolutionen im Menschenrechtsbereich, die China eingebracht hat und in denen es sich mit sehr geschickten Formulierungen versucht, gegen jede Form internationaler Kontrolle von innerstaatlichen Menschenrechtsverletzungen zu stellen, allein durch den Wandel von Begrifflichkeiten und Konzepten. Und das kommt vielleicht unauffällig daher, sind aber eigentlich ganz grundsätzliche Herausforderungen für jedenfalls ein liberales Menschenrechtsverständnis.
Verstehe. Ein Kernproblem der Völkerrechtsordnung als dezentrale Ordnung ist ja auch immer schon die Frage der Compliance, also der Befolgung von Regeln gewesen. Aber wenn man sich jetzt eben nicht mal mehr auf klare Regeln einigen kann, die für alle gleichermaßen oder mit dem gleichen Verständnis zugrunde liegen, dann kommt da eben diese Schwierigkeit.
Das ist genau der Punkt. Dann kriegt das ja nochmal eine ganz andere Qualität. Nichtbefolgung ist ein Phänomen, das man immer gekannt hat und mit dem jede Rechtsordnung umgehen muss und auch das Völkerrecht kann das und hat dafür auch Wege und Mittel gefunden. Aber wenn eben schon auch in der Auslegung und in der Rechtsetzung kein Konsens mehr besteht, dann wird Rechtlichkeit eben sehr grundsätzlich herausgefordert. Das muss nicht der Weg in die Zukunft sein, aber wir haben Indizien dafür und es ist sicherlich auch Aufgabe von Völkerrechtlern, auf diese Gefahr hinzuweisen und dem auch versuchen, entgegenzuwirken.
Versuchen Sie diese Phänomene, die wir gerade beschrieben haben, nachzuzeichnen? Geht es darum, auch irgendwie Vorschläge zu machen? Wie ist da so Ihr Vorgehen?
Ja, das hat sicherlich verschiedene Ebenen. Also zunächst ging es auch gerade in der ersten Phase, wir forschen ja seit 2015 in dieser Gruppe zusammen, in der ersten Phase ging es sehr stark darum, die Phänomene erst einmal zu erfassen, zu verstehen, zu systematisieren, zu analysieren, zu schauen, welche der Herausforderungen, die wir identifiziert haben, sich wirklich nachhaltig auswirken. Wobei wir eben zum Beispiel festgestellt haben, dass diese geopolitischen Verschiebungen eben tatsächlich einen erheblichen Einfluss auf das Verständnis, auf die Auslegung und auf die Entwicklung des Völkerrechts nehmen, dass auch der Wandel in demokratischen Staaten hin zu Populismus, autokratischen Tendenzen, der Verlust an Demokratie weltweit, was sich ja auch in empirischen Untersuchungen nachweisen lässt, dass es heute weniger demokratische Staaten gibt als noch vor 20 Jahren, dass diese Phänomene tatsächlich einen nachhaltigen Einfluss auf Auslegung, Verständnis und Wirkungsweise des Völkerrechts ausüben. Ein anderes Beispiel, was wir vor fast 10 Jahren beobachtet haben, waren Informalisierungstendenzen im Völkerrecht, den Eindruck, dass man keine Verträge mehr schaffen konnte. Das hat sich in dieser Art und Weise nicht bestätigt bislang, sondern man merkt, dass diese Phänomene sehr viel mehr von der Rechtsordnung eigentlich wieder eingefangen worden sind.
Genau, also da gab es ja in letzter Zeit auch prominente Beispiele dafür, dass eben doch noch Staaten sich zusammengefunden haben, um verbindliche völkerrechtliche Verträge zu schließen. Also zum Beispiel den sogenannten BBNJ-Vertrag, also die Frage der Biodiversität jenseits nationaler Hoheitsgebiete. Gleichzeitig gibt es aber auch noch eine sehr große Praxis, jedenfalls in westlichen Staaten, auch von informellen Absprachen und Verständigungen jenseits des völkerrechtlich Verbindlichen. Wie sehen Sie da so die aktuelle Entwicklung? Also wir haben zum Beispiel jetzt auch in Genf wieder die Verhandlungen für das Pandemieabkommen, was an sich als völkerrechtlich verbindlicher Vertrag eben geschlossen werden soll, aber wo sich auch informelle Elemente eben damit eingeschlichen haben, könnte man sagen.
Ja, das ist wie viele der Entwicklungen, die wir beobachten, im Grunde eine ambivalente Entwicklung. Im Hinblick auf das Pariser Abkommen und den Klimaschutz hat sich ja dieser Weg hin zu mehr Informalisierung, das Abstandnehmen davon, Standards auf internationaler Ebene zu setzen, sondern im Grunde nur einen Rahmen zu bieten, als einen Weg erwiesen, aus so einer Sackgassensituation herauszukommen, wieder einen völkerrechtlichen Rahmen zu schaffen und in dem Verhandlungen weiter fortzuführen. Wie effektiv das tatsächlich ist, kann man auf der anderen Seite dann eben auch wieder gerade auch im Klimaschutz hinterfragen. In vielen, also Informalität ist ja kein neues Phänomen im Völkerrecht. Wir haben das auch in den 70ern schon sehr intensiv diskutiert, im Hinblick auf Generalversammlungsresolutionen zum Beispiel, die ja auch als nicht verbindlich gelten. Die Frage von Soft Law, das war damals so das Stichwort. Und auch da stellt sich ja die Frage, wem nutzt das? Welche Staaten verbinden damit welche Erwartungen? Und gerade bei den jüngeren Beispielen, auch den besonders plakativen Beispielen, wie auch dem Global Compact on Migration, hat man schon den Eindruck, dass es auch für westliche Staaten und Staaten des globalen Nordens einen Weg ist, zwar noch völkerrechtliche Entwicklungen mit anzuschieben, aber sich doch zugleich einer Rechtsbindung zu entziehen, weil es Bereiche sind, die innerstaatlich sehr sensibel sind, die politisch sensibel sind oder wo man sich auch letzten Endes Machtpositionen sichern will.
Ja, also wir sehen, es ist ein sehr ambivalentes Bild, was sich da ergibt. Vielleicht könnten wir, Sie haben es gerade schon angesprochen, auch das Erstarken von autokratischen Regimen und auch Populismus. Welche Gefahren oder welche Entwicklungen sehen Sie da jetzt im Hinblick auf das Völkerrecht? Was macht das vielleicht aus?
Populismus oder populistische Praktiken sind oft mit spezifischen Motivationslagen verknüpft. Es handelt sich um Akteure, die meist ein holistisches Anti-Elitenbild zeichnen, eine romantisierte Vorstellung von einem einheitlichen Volk, also sich gegen jede Form von Pluralismus wenden, von Meinungsvielfalt, aber eben auch von verschiedenen Identitäten, von pluralen Weltvorstellungen. Und das ist ja schon aus dieser konzeptionellen Perspektive heraus eine ganz grundsätzliche Anfechtung für die Völkerrechtsordnung, die im besten Sinne auch immer eine pluralistische Weltordnung ist, weil sie eben einen Rahmen für sehr unterschiedliche Akteure bieten muss, die ihre verschiedenen Vorstellungen in diesem Rahmen zusammenbringen müssen. Mhm. Und Populisten müssen damit sozusagen schon konzeptionell in einen Widerspruch geraten und das tun sie eben in vielen Fällen auch. Einige der Tendenzen, völkerrechtliche Verpflichtungen zu kündigen in den letzten 10 Jahren, sind vor allem von populistischen Regierungen ausgegangen. Es sind aber auch starke Anfeindungen gegen die Umsetzung völkerrechtlicher Verpflichtungen ins nationale Recht. Die Vorstellung, dass Völkerrecht eben innerstaatlich eine Rolle spielt, ist eine, die zurückgewiesen wird. Konzepte wie Souveränität und das Nicht-Einmischungsgebot werden in besonderer Weise hervorgehoben. Das heißt, In gewisser Weise gehen populistische Regierungen besonders gegen die Entwicklungen des Völkerrechts seit 1990 vor, also die starke Verrechtlichung, die vielfältigen Vorgaben auch für die innerstaatliche Ausgestaltung, diese Idee des Social Blueprints, der sozialen Blaupause für Nationen aus dem Völkerrecht heraus, das ist etwas, wogegen sich gerade auch populistische Regierungen sehr wenden. Und insofern für einen Schritt in eine sehr viel schlankere Völkerrechtsordnung, in eine zurückgenommene, sehr viel stärker staatenorientierte Völkerrechtsordnung repräsentieren.
Es gibt ja auch von Wolfgang Friedman diesen Ausspruch der Entwicklung des Völkerrechts von einer Ordnung, die auf Koexistenz basiert, hin zur Kooperation. Jetzt in den vergangenen Jahrzehnten könnte man dann vielleicht mit in der heutigen Perspektive sagen, dass man sich eher wieder in so einer Phase der Zurückbewegung auf Coexistence wieder befindet.
Das ist, glaube ich, eine große Entwicklungslinie, die sich im Moment herauskristallisiert. So ein gewisser Schritt zurück von einem Recht wirklich der vertieften Kooperation. Manche haben ja schon von Konstitutionalisierungsprozessen auf internationaler Ebene gesprochen. Und ein Zurückschreiten aus diesen Entwicklungen wieder zurück zu einem Koordinationsrecht, zu Koexistenz, also eher einem Minimum. Das Problem ist nur im Unterschied eben zu der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, als dieses Koordinationsrecht ja auch sehr vorrangig war. So, der Unterschied ist, dass wir heute all diese vielen Probleme haben, die kollektives Handeln erfordern. Klimaschutz, planetare Belastungsgrenzen verlangen eigentlich ein Recht und eine Rechtskonzeption, die intensive Kooperationen vorsieht und ein Einstehen für Gemeinschaftswerte und für globale Werte, sodass das auch in einem scharfen Widerspruch zu den Notwendigkeiten steht und man eigentlich auch erwarten kann, dass, wenn jedenfalls Staaten als rationale Akteure auch zu sehen sind, sich doch wieder auch andere Formen der Kooperation bilden müssen. Und ich glaube, wir haben dafür auch Ansatzpunkte, und zwar durchaus auch gerade aus dem globalen Süden kommt.
Okay, also das ist schon sehr deutlich geworden. Vielleicht lassen Sie uns noch zu einem zweiten Punkt kommen, der Frage der Legitimität der Völkerrechtsordnung. Und da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, um das sozusagen auch deutlich zu machen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das hat damit zu tun, wie sich Völkerrecht eigentlich entwickelt hat als Rechtsordnung. Wie würden Sie sagen, ist da so die Entwicklung gewesen, die Hintergründe eigentlich des Völkerrechts, wie wir es jetzt kennen?
Lassen Sie mich nochmal die 90er in den Blick nehmen als Ausgangspunkt. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass der globale Norden in dieser Zeit die Auslegung und Interpretation völkerrechtlicher Regeln, auch die Schaffung neuer Regeln, sehr stark beeinflusst hat und natürlich auch sehr stark durch seine Interessenlagen und seine Wertevorstellungen beeinflusst hat. Das haben wir auch eine lange Zeit in den 90ern und frühen 2000ern als etwas Legitimes wahrgenommen, in der westlichen Völkerrechtswissenschaft jedenfalls. Später haben insbesondere die Third World Approaches to International Law in ihrer zweiten Generation offengelegt, wie sehr die Strukturen und die Rechtskonzepte, die in dieser Zeit befördert worden sind, letztlich auch noch immer durch so eine koloniale Denkstruktur, eine imperialistische Denkstruktur geprägt waren. Das betrifft insbesondere die verschiedenen Formen des Interventionismus. Nach 1990 haben wir einerseits Formen militärischen Interventionismus in sogenannte fragile Staatlichkeit gesehen. Wir haben Formen des wirtschaftlichen Interventionismus gesehen durch Konzepte wie Good Governance in die Wirtschaft. Strukturen der Staaten des globalen Südens. Und diese Formen der Intervention haben so eine Asymmetrie kreiert, die den demokratischen Staaten des globalen Nordens als gute, positive Beispiel dargestellt hat und die Staatlichkeit im globalen Süden eben als etwas Defizitäres. Und da haben eben dann viele Beobachter darauf hingewiesen, wie sehr das eigentlich kolonialistisches Denken in Zivilisationsterminologien wiedergespiegelt hat. Und das greift dann eben auch auf die längere Geschichte des Völkerrechts zurück und den Umstand, dass sich im 19. Jahrhundert Staatlichkeit und völkerrechtliche Konzepte eben begonnen haben, weltweit zu verbreiten, immer aber begleitet durch kolonialistisches Praktiken, imperiale Praktiken, Gewaltpraktiken ja auch in vielen Fällen. und immer auch ein Element der Exklusion waren. Also es gibt die Staaten, sozusagen die guten Staaten des globalen Nordens, die Kolonialstaaten, die europäischen Staaten, für die das Völkerrecht geschaffen worden ist, und die anderen, die entweder draußen sind oder sich auf diese Standards einlassen müssen und diese Standards im Grunde imitieren müssen. Und viele sagen, im Grunde ist auf diese Weise Staatlichkeit in so einer Kombination aus Kolonialismus und Kapitalismus weltweit verbreitet worden.
Und Sie haben gerade auch schon erwähnt, die Third World Approaches, das wird auch TWAIL abgekürzt. Vielleicht könnten Sie noch mal erklären, was das eigentlich noch mal genau war.
Ja, das sind eigentlich sozusagen lose Verbindungen von Wissenschaftlern, die sich selbst mit dieser Denkrichtung identifizieren. Und so eine erste Generation von TWAIL Approaches hat es eben im Dekolonisierungsprozess gegeben, mit großen Stimmen aus dem globalen Süden, zum Beispiel der Ägypter Georges Abissab ist da ein Name, Mohamed Bejaoui ist ein anderer Name, die zum Beispiel hinter der Idee einer neuen Weltwirtschaftsordnung standen und das in den 70ern vorgebracht haben. Und so eine zweite TWAIL-Welle ist eben eine, die wir seit den 2000er Jahren massiver beobachten können und die heute, ich würde sagen, fast ein dominantes Narrativ in den völkerrechtlichen Diskursen darstellt, die eben diese Verwobenheiten des Völkerrechts und die postkolonialen Kontinuitäten im Völkerrecht betonen und erneut auf die Asymmetrien in der internationalen Ordnung zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden hinweisen, oft eben aus einer oder eigentlich immer aus einer kritischen Perspektive und oft auch aus einer etwa marxistisch informierten Perspektive heraus.
Und diese Herausstellung dieser Asymmetrien ist ja an sich schon ein sehr wichtiger Beitrag, eben um das offenzulegen, was so an Strukturen hinter der Völkerrechtsordnung auch steckt. Gibt es darüber hinaus dann auch aus dem Bereich Ansätze, wie man das Ganze verbessern könnte? Also was vielleicht Reformen sind, die da Abhilfe schaffen können?
Es gibt verschiedene Ansätze. Was wir eigentlich kaum haben im Moment, ist so der große Wurf. Also der große Wurf, der eine neue Weltwirtschaftsordnung präsentieren würde. Der große Wurf, die UN völlig neu zu konzeptionalisieren. Das haben wir in der Literatur nicht so. Ich denke, das hat damit zu tun, dass das Völkerrecht eben schon so stark verrechtlicht und ausdifferenziert ist, sodass man doch in vielen Pfadabhängigkeiten steckt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist eben, das hatte ich ja auch vorhin schon gesagt, die Verständnisse, aus denen die Staaten kommen, sind eben auch sehr, sehr unterschiedlich, geprägt. Die Perspektiven sind sehr verschieden. Das macht es umso schwieriger, eben in politischen Prozessen dann wirklich eine Reform der UN-Charta etwa herbeizuführen. Vor allem, wenn man sich dann auch noch vorstellt, dass die alten Mächte auf so etwas wie dem Vetorecht sitzen und schwer vorstellbar ist, wie man sie politisch davon abbringen könnte. Deswegen finden wir eher kleine Schritte, kleine Reformen, die nicht so plakativ sind, die aber eben doch auch die Struktur Schritt für Schritt verschieben und verändern. Beispielsweise die Entwicklung im letzten Jahr. Wir haben ja dieses Veto und das Veto ist auch sehr symbolisch für die Strukturschwäche des Völkerrechts, für die Machtasymmetrien im Völkerrecht und auch für den Stillstand in mancherlei Hinsicht. Aber wir haben eben in Antwort auf den Ukraine-Krieg eine Praxis, dass im Fall der Vetoausübung im Sicherheitsrat eine Sitzung der Generalversammlung anberaumt werden kann. In dieser Sitzung der Generalversammlung muss dann der Staat, der das Veto ausgeübt hat, als erster sprechen und wird damit sozusagen in die Situation gebracht, die Ausübung des Vetos zu rechtfertigen und zu erläutern und zu erklären. Und dann können andere Staaten dazu Stellung nehmen. Das kann man jetzt für wenig halten. Es ist natürlich auch nur diskursiv. Aber es ist eben schon ein ganz erheblicher Schritt weiter als zu der Situation, in der wir eben in den letzten Jahrzehnten gesteckt haben. Und solche kleinen Schritte sind jedenfalls im Moment eigentlich der Weg voran.
Gut, und diese ja vielleicht auch kleineren Entwicklungen, aber eben doch Entwicklungen, kann man gerade noch mal ganz gut beobachten, wo eben das viel beachtete Verfahren Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof jetzt gerade in der Provisional Measures Stage, also in den einstweiligen Anordnungen, im Januar große Aufmerksamkeit erregt hat. Also das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass sozusagen ein Staat des globalen Südens eben die Instrumente, die es gibt in der Völkerrechtsordnung, Völkerrechtsordnung, wie wir sie jetzt kennen, nutzt, um gemeinschaftliche Interessen der Völkerrechtsordnung durchzusetzen. Könnten Sie da vielleicht noch mal ein paar Punkte zu sagen, was da sozusagen dahinter steckt, die Initiative Südafrikas, und was das vielleicht auch für das Völkerrecht bedeutet?
Ja, das ist eine wichtige und wirklich herausragende Entwicklung, die auch ein wenig in eine andere Richtung deutet, nicht nur in die Richtung die Kleinen, sondern eben auch Wege ausweist, wie sich die Entwicklung des Völkerrechts positiv entfalten kann. In dem Verfahren rügt Südafrika ja, dass die militärischen Maßnahmen Israels im Gazastreifen in ihrer Zusammenschau den Anschein begründen, dass dort ein Genozid verübt wird. Und angesichts der besonderen Bedeutung dieses Genozidverbots in der internationalen Ordnung geht der internationale Gerichtshof auch in diesem Verfahren davon aus, dass Südafrika als ein dritter Staat, der ja nicht unmittelbar betroffen ist, sondern eben ein dritter Staat ist, dass Südafrika diese Rechte und die drohende Verletzung dieser Rechte vor dem internationalen Gerichtshof rügen kann. Wir sprechen da von einer Rechtsstellung erga omnes partes, also eine Rechtsposition aus einem Vertrag heraus für Drittstaaten schwerste Verletzungen der Völkerrechtsordnung rügen zu können. Und das Verfahren Südafrika-Israel ist nicht das einzige Verfahren, das auf dieser Grundlage läuft, sondern es findet sich beispielsweise auch das Verfahren Gambia-Myanmar, auch zu einem Völkerrechtsvorwurf, wo Gambia in dieser Position des Drittstaates ist, der die Einhaltung von Völkerrechtsgemeinschaftswerten einfordert. Und ein drittes Verfahren betrifft Kanada und die Niederlande gegenüber Syrien, wo es um die Einhaltung der Anti-Folter-Konvention geht. Das sind ganz markante Entwicklungen, weil es eben um die gerichtsförmige Einforderung von Gemeinschaftsinteressen geht und der Einhaltung dieser Gemeinschaftsinteressen. Und das Südafrika-Verfahren ist eben auch so besonders symbolisch, weil sich hier eben ein Staat des globalen Südens gefunden hat, um diese Gemeinschaftsinteressen einzufordern von einem Staat, der im Allgemeinen dem globalen Norden zugeschrieben wird. Und das hat aus der Perspektive des globalen Südens und der Staaten des globalen Südens einen hohen symbolischen Wert, um auch diesen Asymmetrien in der Völkerrechtsordnung zu begegnen. Und man muss dieses ja sehr, sehr schwierige Verfahren, das eben auch noch sehr viele andere Dinge im Hintergrund hat und eben auch die zu verurteilenden Überfall, Angriff vom 7. Oktober, die Terrorattacken und Verbrechen, die in diesem Zusammenhang geschehen sind, stehen eben da auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber dieser Symbolismus, der aus diesem Verfahren hervorgeht, für den globalen Süden, da entstehen Spannungsverhältnisse, an denen, ja, die man auch als einen Kreuzungspunkt sehen kann für Entwicklungen. Wo geht es hin? Geht es zu einer größeren Rolle des globalen Südens? Wie weit lässt sich der globale Norden auf diese Entwicklung ein? Oder wendet sich der globale Norden jetzt vom multilateralen Gremien sogar ab, weil die Staaten des globalen Nordens keine Mehrheiten mehr in ihren Gremien finden, nicht mehr die UN bestimmen können? Welche Folgen und Auswirkungen hat das? Also ich glaube wirklich, dass wir an so etwas wie an einem Tipping Point der internationalen Ordnung sind.
Das zeigt ja vielleicht auch nochmal, man hat ja auch sozusagen immer im Hinterkopf so Fundamentalkritiken am Völkerrecht, dass es im Grunde doch nur so ein bisschen hinter dem Berg hält, dass es eigentlich doch wieder Machtverhältnisse sind, die die internationale Ordnung bestimmen. Aber die Möglichkeit eben, dass man für alle Staaten, egal wie groß und mächtig sie sind, wirklich auch so Gemeinschaftsinteressen durchzusetzen, zeigt ja auch tatsächlich eine Stärke dieser Ordnung.
Das, denke ich, ist eben der Punkt, den man nicht übersehen darf. Gerade in so einer Zeit der Unordnung bietet Recht Strukturen, die zu Stabilisierungsprozessen wieder beitragen können. Das eine ist im Grunde die kontrafaktische Natur des Rechts. Die hat hier eine ganz zentrale Rolle. Nehmen Sie das Beispiel Ukraine-Russland. Die Ukraine ist Russland militärisch, hat man hat schon den Eindruck, dass die Ukraine Russland militärisch unterlegen ist. Russland ist auf der Krim. Russland ist, kämpft im Gebiet der Ukraine. Das ist ein sehr asymmetrisches Verhältnis. Aber vor den internationalen Gerichten kann die Ukraine als gleichberechtigter Staat auftreten, kann sich Gehör verschaffen, hat sich in verschiedener Weise auch schon vor Gerichten gegenüber Russland durchgesetzt. Mit der Idee der souveränen Gleichheit, dass diese Staaten alle gleich sind und die gleichen rechtlichen Möglichkeiten haben, werden eben kleinere Staaten auch ermächtigt, mehr zu tun. Und es gibt Handlungsspielräume. Handlungsspielräume werden eröffnet. Die Verhandlungsgefälle oder das Verhandlungsverhältnis kann dadurch verschoben werden. Also das sind sehr wichtige Elemente. Auch die Idee, dass die Annexion der Krim völkerrechtlich unwirksam ist, ist natürlich nur ein juristisches Konstrukt. Und in der Wirklichkeit wird es jetzt eben russisch verwaltet. Aber die Fiktion bleibt weiter da und sie ermöglicht dann eben auch im politischen Raum, die Wirklichkeit anders zu denken. Es bleibt ein Denken in Alternativen möglich, in politischen Alternativen, die eben rechtlich unterfüttert sind. Recht ist nicht so leicht zu ändern. Auch gerade Völkerrecht ist nicht so leicht zu ändern. Also die Tatsache, dass es schwer ist für Staaten, sich zusammenzufinden und neue Verträge abzuschließen, wirkt natürlich auch in die andere Richtung. Es ist auch sehr schwer, die Mehrheiten herzustellen, um den völkerrechtlichen Bestand zu reduzieren, um Interpretationen zu verschieben. Auch da braucht es immer eine Mehrheit der Staaten. Und wenn man die nicht findet, dann bleiben die völkerrechtlichen Verträge auch robust und können eben auch so eine Phase der Krise überdauern.
Ganz, ganz spannende, fundamentale Fragen eigentlich, wie Recht wirkt und das ganz besonders in der internationalen Ordnung auch. Jetzt haben wir nur einige Punkte angesprochen, an denen Sie mit der Kollegforschungsgruppe arbeiten. Ich würde jetzt gerne nochmal zu sprechen kommen auf die Arbeit als sich. Sie haben am Anfang des Gesprächs auch schon deutlich gemacht, dass es eben ganz viele Bezüge auch zur Politikwissenschaft gibt und Konzepten oder Denkhaltungen, die da eben eine Rolle spielen. In welche Rolle spielt das in der Arbeit der KfG?
Ja, Interdisziplinarität ist für uns sehr wichtig. Also bereits der Kollege Andrew Hurrell aus Oxford bzw. jetzt von der HU ist ja Politikwissenschaftler und die Andrea Liese von der Universität Potsdam ist dabei als Politikwissenschaftlerin und wir haben zum einen in unseren Diskussionsrunden eben immer auch so einen interdisziplinären Austausch. Wir haben zusammen aber auch schon Bücher veröffentlicht, Texte veröffentlicht und Texte geschrieben. Und da geht es sehr stark darum, sozusagen die Kompetenzen der verschiedenen Disziplinen zu nutzen, um ein umfassenderes Bild von den internationalen Entwicklungen zu gewinnen. Beispielsweise, wenn wir auf Erosionsprozesse von völkerrechtlichen Normen schauen, dann ist es für den Juristen jedenfalls prima facie erstmal schwieriger, Erosionsprozesse analytisch zu erfassen, weil wir ja im Allgemeinen sozusagen immer sehr binär denken. Ja? Die Norm gilt oder sie gilt nicht, sie findet Anwendung oder sie findet keine Anwendung. Das heißt, prima facie ist es erstmal schwierig für uns, Standards zu entwickeln, mit denen wir Erosion beschreiben können, als etwas, was in einer Grauzone dazwischen sich bewegt. Und da helfen dann eben Politikwissenschaften, wenn sie sozusagen Normzirkel darstellen können, wenn sie die Entwicklungen und Verschiebungen von Normen darstellen, wenn sie sehr viel empirischer arbeiten. Und wenn man da in den Austausch tritt, können eben eigentlich beide Fächer für ihre Analysen davon viel gewinnen.
Ja, also ganz spannende Forschungsansätze, die sich da eben auch bieten innerhalb der Forschungsgruppe. Ich würde Sie jetzt gerne nochmal fragen, wir haben jetzt ganz viele unterschiedliche Nuancen dieser Thematik, die Sie da in den Blick nehmen, erörtert schon. Ob Sie vielleicht nochmal auf den Punkt bringen könnten, worin jetzt die Relevanz eben dieser Forschung für ein breiteres Publikum liegt, also für die Gesellschaft?
Ja, die Ergebnisse unserer Forschung spielen eine wichtige Rolle für alle außenpolitischen Fragen und für die Frage, wo die Bundesrepublik Deutschland sich selber in diesen globalen Verschiebungsprozessen sich verortet. Also wo steht Deutschland, wie sollte Deutschland seine Außenpolitik ausrichten, welche Rolle spielt das Recht für die deutsche Außenpolitik Und wie sehr beeinflussen auch diese internationalen Verschiebungen den innerstaatlichen deutschen Diskurs? Und ich glaube, eine wichtige Botschaft, an der vielen aus unserer Gruppe liegt, ist doch die Erkenntnis, dass die multilateralen Institutionen entscheidend und wichtig bleiben, dass man nicht leichtfertig die Legitimität und die Rolle der UN verspielen sollte. Das ist etwas, was mich sehr besorgt, wenn ich gerade in den letzten Wochen häufig höre, ach, wozu brauchen wir überhaupt die UN? Die UN, das ist ja eine Laberbude, oder die UN ist ein illegitimer Laden, der immer in den Händen und den Machteinflüssen anderer liegt. Das halte ich für ganz gefährliche Wahrnehmungen, sondern man muss sehr differenziert eben auf diese Prozesse schauen und sich klar machen, dass die UN das einzige Forum ist, wo weltweit alle Staaten zusammenkommen können und damit einen Rahmen haben, um ihre Differenzen beizulegen, eine Werteordnung haben, an Standards haben, an denen sich diese Differenzen messen lassen müssen. Und bei allen Kontestationen, bei allen Auseinandersetzungen wird es für die deutsche Außenpolitik entscheidend bleiben, sich den Vereinten Nationen und diesem Multilateralismus zu verschreiben, gerade als Mittelmacht, die auch kaum in der Lage ist, sich selber militärisch zu verteidigen. Können wir eigentlich nur ein Interesse an dieser Friedensordnung haben?
Sehr schön. Sie haben es auch schon angesprochen, Sie sind eigentlich schon seit 2015 dabei zu forschen. Was sind denn jetzt so die nächsten Schritte, die anstehen? Was sind so Vorhaben, die Sie im Rahmen der Gruppe haben?
Unsere Förderung, die DFG-Förderung ist immer zeitlich begrenzt und unsere Förderung läuft jetzt leider in diesem Jahr aus. Das heißt, es wird für uns jetzt auch nochmal sehr darum gehen, die Ergebnisse unserer Forschung zu verbreitern, in den Diskurs zu gehen, die Ergebnisse der wissenschaftlichen Öffentlichkeit, aber auch der allgemeinen Öffentlichkeit vorzulegen. Dazu werden wir Ende September beispielsweise eine große Abschlusskonferenz organisieren, in der vor allem Mitglieder der KfG ihre Forschungsergebnisse präsentieren und Leute von außen dazukommen und das kommentieren und kritisch hinterfragen. Wir werden da auch eine öffentliche Abendveranstaltung nochmal in Mitte durchführen, um auch politische Akteure zu informieren. Wir sind aber auch in Beratungsgesprächen, Transferprozessen, bringen die Ergebnisse im politischen Raum ein, wo sich dazu die Gelegenheit ergibt. Es geht um konkrete einzelne Publikationsprojekte, aber auch um größere gemeinsame Publikationsprojekte und eine ganze Reihe von Workshops, die im Sommer noch stattfinden sollen.
Okay, also es ist noch einiges, was da auf der Agenda steht. Und vielleicht auch die Gelegenheit für die Hörerinnen und Hörer, da die ein oder andere Veranstaltung auch zu besuchen, wenn jetzt das Interesse geweckt wurde für solche Fragestellungen. Und für diese Gruppe würde ich Sie auch noch fragen, ob Sie eine Leseempfehlung oder einen Hinweis hätten.
Also ich kann gerne einfach auch mal auf unsere Homepage verweisen. Wir haben dort eine Working Paper Series, wo die verschiedensten Beiträge all unserer Mitglieder, Fellows, Doktoranden, Postdocs, Professoren veröffentlicht sind, die sich mit den verschiedenen Teilaspekten beschäftigen. Für so einen Überblick über die Entwicklung des letzten Jahrzehnts, die Krisenpunkte im Völkerrecht und was das Recht dagegen machen kann, darf ich vielleicht auf einen Beitrag von mir verweisen, von den völkerrechtlichen Fesseln befreit. Erschienen jetzt gerade im letzten Heft der Zeitschrift Der Staat.
Super, vielen Dank. Ich werde das auch nochmal in den Shownotes verlinken, dann können Sie das auch abrufen. Ja, damit sind wir ja schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, wir konnten Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen guten Einblick geben in die völkerrechtliche Grundlagenforschung, die die KfG betreibt. Ja, herzlichen Dank, Frau Krieger, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke ganz herzlich
für
die Gelegenheit.
Natürlich auch viel Erfolg und alles Gute für die anschließende Abschlusskonferenz.
Vielen Dank.
Wenn Sie noch Kritik, Feedback oder Fragen auch haben zu dieser Folge, können Sie sich gerne bei uns melden per E-Mail an wiscom@jura.fu-berlin.de oder auch gerne über unsere Social-Media-Kanäle, die Sie auch nochmal in den Shownotes verlinkt finden. Ja, dann bleibt mir nur noch für Ihr Interesse zu danken und freue mich auf die nächste Folge von Rechtsfragen.